Warum, sehr geehrte Damen und Herren, habe ich mir Max Josef Metzger als Promotionsthema ausgewählt? Dazu könnte ich einen eigenen Vortrag halten und sage nur ganz kurz, weil er mich fasziniert hat. Es begann zunächst mit einem Befremden, als ich während meines Gemeindepraktikums in Karlsruhe-Mühlburg zum ersten Mal vom ehemaligen Kaplan Max Josef Metzger gehört habe. Dessen Biografie kam mir reichlich merkwürdig vor und dann habe ich ihn wieder zur Seite gelegt. Aber er hat mich irgendwie hartnäckig verfolgt, ist immer wieder an verschiedenen Stellen aufgetaucht, sodass ich mich der Beschäftigung mit ihm nicht entziehen konnte. Vor wenigen Tagen habe ich meine Doktorarbeit über Metzger abgegeben, aber ich bin noch längst nicht mit ihm fertig. Und deshalb mache ich gleich heute Morgen weiter und freue mich, dass Sie ebenfalls Interesse an dieser interessanten und, wie ich finde, provokativen Biografie haben. Für den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche. Max Josef Metzgers Leben und Wirken und seine Bedeutung für heute, also 2015. Unter diesem Titel darf ich nun in etwa 30 Minuten Vortrag versuchen, Ihnen die Bedeutung des Lebenswerks Metzgers für unser Leben näher zu bringen. Wie ausufern eine solche Darstellung werden könnte, wusste bereits der Zeitgenosse und Mitstreiter Metzgers, Wilhelm Baumeister, der über seinen Freund Max Josef Metzger schrieb: Allgemein gesprochen kennzeichnet ihn zunächst eine geradezu fantastische Universalität in allen Dingen des Lebens und der Wissenschaft. Es war fast beängstigend, alle die Betätigungen zu erleben, die er im Laufe seiner priesterlichen Tätigkeit ausübte. Er war Lehrer, Prediger, Organist, Komponist, Schriftsteller, Verleger, Organisator und tausend anderes zu gleicher Zeit. Wenn ich auf all diese Bereiche jetzt eingehen würde, würden wir heute Abend noch hier sitzen und ich wäre noch längst nicht fertig. Deshalb möchte ich aus dieser Universalität eines bewegten Lebens einige ausgewählte Aspekte herausgreifen. Dabei möchte ich den biografischen Überblick kurz fassen. Die meisten von Ihnen waren gestern Abend schon beim Memorial und haben da schon einen sehr guten Durchgang durch die Biografie Metzgers erlebt. Außerdem gibt es eine hervorragend aufbereitete Übersicht, die hier im Raum zu sehen ist. Und falls Sie darüber hinaus noch Literaturhinweise für die eigene Lektüre brauchen, ich stehe gerne und reichlich hierfür zur Verfügung, wenn Sie noch Fragen haben. Deshalb gleich in einzelne Bereiche des Lebens Metzgers hinein. Wer war Max Josef Metzger? Er wurde 1887 in Schopfheim geboren. Das haben wir gestern schon gehört. Er war Militärseelsorger. Er hat eine Missionsgesellschaft gegründet. Er hat sich für die Ökumene engagiert. Und noch vieles mehr. Metzger war an der Gründung des Friedensbundes Deutscher Katholiken beteiligt, dessen Nachfolgeorganisation Pax Christi wir es zu verdanken haben, dass wir heute diese Tagung durchführen. Und er hatte ein Leitwort. Christus muss König sein. Damit vielleicht auch schon gleich die Antwort, eine erste Antwort auf die Frage, die vorhin von Herrn Pfarrer Renno gestellt wurde, welches Gottesbild Max Josef Metzger hatte. Christus muss König sein. Er hat damit ein Schriftzitat aus dem ersten Korintherbrief benutzt. Deshalb hat er auch seine Gemeinschaft später Christkönigsgesellschaft genannt. Und er wollte dazu beitragen, dass Christus in Kirche und Gesellschaft den ersten Platz erhielt. Und es ist ungewöhnlich, dass er das schon mehrere Jahre vor der Einführung des Christkönigsfestes 1925 getan hat. In einer Zeit, in der die meisten europäischen Königshäuser kurz vor ihrer Entmachtung standen, war Metzger von der Macht und Kraft dieses Königs Christus begeistert. So sehr, dass er sich über die eingefahrenen Strukturen der Kirche aufregte und das auch laut sagte. So laut, dass er mehrmals auch seinen Wohnort verlassen musste, denn er war ein streitbarer Mensch, dieser Freiburger Priester. Wer Christus als alleinigen König verehrte, der hatte wenig übrig für selbsternannte Führer. Metzger musste also zwangsläufig in Kontakt und vor allem in Konflikt mit anderen Machthabern kommen. Zuletzt waren es die Nationalsozialisten. Drei Inhaftierungen waren die Folgen, von denen die letzte, wie Sie wissen, mit der Hinrichtung Metzgers endete. Sein angebliches Verbrechen bestand darin, dass er doch tatsächlich die friedliche Zukunft eines demokratischen Deutschlands in einem geeinten Europa vorausdachte. Und wenn nun vor einigen Monaten das Seligsprechungsverfahren für Metzger auf diözesaner Ebene beendet wurde, dann ist das eine Geschichte, die noch längst nicht zu Ende ist. Wir wissen nicht, wie lange das in Rom dauern wird, aber mir ist wichtig, dass wir schon jetzt beginnen und nicht auf offizielle Seligsprechungen. Zunächst aber ein Blick auf das Friedensengagement Metzgers. Sein großes Vorbild, Frau Dr. Henze hat es vorhin schon gesagt, war Papst Benedikt XV., der vielleicht am meisten übersehene Papst des 20. Jahrhunderts. Er wurde wenige Wochen nach dem Ausbruch des Krieges von bereits verfeindeten Nationen zum Papst gewählt. Seine diplomatischen Bemühungen blieben ohne jeglichen Erfolg, aber sie führten dazu, dass der Heilige Stuhl bzw. das Amt des Papstes sich zu einer großen moralischen Autorität weltweit entwickelte. Aber im Gegensatz zur eindeutig pazifistischen Haltung des Papstes wurde der Krieg von vielen Christen als Hilfe zur Stärkung des christlichen Glaubens begrüßt. Schmerzhaft klingt anno 2015 in unseren Ohren, wie der Jesuit Michael Gatterer vor 100 Jahren die Herz-Jesu-Verehrung begründete, die eigentlich alles andere als kriegerisch ist, sondern wirklich der Friede in Person. Er schrieb nämlich damals, und das wurde tausendfach gedruckt: Die Feinde an den Reichsgrenzen müssen gedemütigt, aber auch alle Volksschädlinge daheim weggefegt werden. Aus den Gemeinden, aus den Familien, aus den einzelnen Herzen muss alles Gemeine, alles Niedrige hinausgetrieben werden, damit das Hohe, Edle, Sittliche darin Auferstehung feiere. Die Gaue unseres Vaterlandes und die Falten unseres Herzens müssen erneuert werden. Dazu haben wir uns dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Das ist das Weiheziel, mit Jesu Herz durch Krieg zum Sieg. Soweit Predigt anno 1915. Und ich könnte noch weitere drastische Beispiele zitieren, wie sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite die religiösen Überzeugungen der Soldaten genutzt wurden, um diese aufeinander loszuhetzen. Metzger erlebte diesen Wahnsinn an einer der schlimmsten Fronten des Ersten Weltkriegs mit. Er war zwar seit 1908 Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft, aber er schloss sich dennoch den patriotischen Reaktionen der meisten seiner Zeitgenossen an und meldete sich bereits am dritten Kriegstag, dem 3. August 1914, zum Dienst an der deutsch-französischen Grenze. Was schreibt er später in seinen autobiografischen Aufzeichnungen über diese Entscheidung? Am 1. August war es meine Überzeugung, die ich in mein Tagebuch einschrieb: Der Krieg ist ein Gerechter für uns. Wir sind überfallen und müssen daher uns des Lebens wehren. Dass die Zensur auch schon in Friedenszeiten die Zeitungen so in die Hand bekam, dass man mit der Berichterstattung nicht mehr rechnen konnte, mit Fälschungen rechnen musste, ging über meine damalige Erfahrung hinaus. So wurde auch ich in den allgemeinen Traum gezogen. Unglaubliche Begeisterung, mit der dieser Krieg gegen die ganze Welt begann und durchgeführt wurde. Soweit Metzger mit einigem zeitlichen Abstand über seine begeisterte Entscheidung. Die Begeisterung dauerte nicht lange an. Bei den Gefechten am Hartmannsweiler Kopf im Elsass erlebte er den Krieg an einem der heftigsten umkämpften Gebiete des Krieges. Die Kämpfe am Hartmannsweiler Kopf wurden bis zum Ende des Ersten Weltkriegs fortgeführt. Sie stehen exemplarisch für die erbarmungslose Realität des Stellungs- und Abnutzungskrieges. Der Eindruck eines Soldaten, der 3 Jahre lang dort im Einsatz war: Hier oben ist nicht nur der Mensch gestorben, sondern auch der Fels, der Wald, die Erde. Der Hartmannsweiler Kopf ist zu einem einzigartigen Totenhügel geworden, schrieb einer der Soldaten, der selbst an der Zerstörung dieses Ortes beteiligt war. Sehr deutlich auch die Ausführung des Journalisten Martin Lengemann, der auf den Spuren seines Urgroßvaters das einzige Schlachtfeld aufsuchte und über die Situation der Soldaten nachdachte. Wie mag sich das für die Soldaten in den Gräben angefühlt haben? Wenn es wärmer wird, läuft das Tauwasser in alle Vertiefungen. Die Soldaten beider Seiten standen dann in brackiger Brühe, einer Mischung aus geschmolzenem Schnee, Exkrementen, Leichenteilen und Müll. Da hier oben der Boden lange hart gefroren bleibt, musste man die Gefallenen den gesamten Winter über einfach liegen lassen. Und gestorben wurde viel. Von Verletten war selbstverständlich keine Rede. Der Gestank von Verwesung und Fäkalien muss entsetzlich gewesen sein. dazu der nie enden wollende, brüllende Lärm der Geschütze, Gewehre und explodierenden Granaten. Eine drastische Schilderung, sehr wohl, aber drastisch war eben das, was dort oben geschah. Und Metzger war mittendrin in den vordersten Schützengräben. Es müssen sich dort oben heute vor genau 100 Jahren unvorstellbare Szenen abgespielt haben. Metzger schreibt wenig über seine Erlebnisse vor Ort, aber nach dem Ende des Krieges betonte er, draußen tat ich nach Kräften meine Pflicht als Seelsorger, an der Front und im Feuer ebenso wie hinter der Front. Aber was wir auch ebenso deutlich wissen, vom Krieg hatte Metzger allerdings bald genug. Die im Fronteinsatz gemachte Erfahrung, dass sich in den Kämpfen im Elsass gläubige Christen aus Frankreich und Deutschland gegenseitig umbrachten, auch im Namen ihrer gemeinsamen Religion, löste bei Metzger einen Umdenkprozess aus, den er in mehreren Schriften zum Ausdruck brachte. Ausgehend von seiner Grundthese, dass der Krieg deshalb ausgebrochen sei, weil die meisten Christen nicht mehr nach den Geboten ihrer Religion lebten, ruft Metzger zur Umkehr, wenn er schreibt: Ohne Christus, ohne tiefstes Christentum ist Krieg. Aber Christus, das unverfälschte Christentum, verbürgt den Frieden. Und so wurde es, sein Anliegen in der Arbeit für den Frieden, wie Paulus Engelhardt schreibt, an der Überwindung der gesellschaftlichen Ursachen des Krieges zu arbeiten. Und dieser pazifistischen Linie blieb Metzger auch gegen die bischöflichen Aufforderungen zum Kämpfen treu. Die Ablehnung seiner Ideen machte ihm deutlich, wie wichtig Gleichgesinnte innerhalb und außerhalb der eigenen Kirche waren. Damit zu einem anderen zentralen Wirkungsfeld Metzgers, der Ökumene. Metzgers ökumenische Aktivitäten sind im Zusammenhang mit seinem Engagement in der Friedensbewegung zu sehen. Diese Erfahrungen prägten ihn und führten dazu, dass er mehr und mehr den Frieden zwischen den christlichen Konfessionen als Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Nationen in den Blick nahm. Er führte schon Anfang der 20er Jahre Gesprächsabende und Tagungen zum Thema Ökumene durch. Und er erkannte dabei, dass ein Alleinvertretungsanspruch der katholischen Kirche für ihn immer mehr in die Ferne rückte. Und dass er erkannte, dass eine Erneuerung in Glauben und Leben nur im Miteinander der Konfessionen möglich war. Päpstlich waren solche Gespräche verboten. Papst Pius XI. Bekräftigte 1928, dass es allen Katholiken verboten war, an ökumenischen Konferenzen teilzunehmen. Metzger hat das allerdings nicht allzu sehr interessiert. Er förderte ein Jahr später durch die tägliche Schriftlesung, die er für alle Mitglieder der Christkönigsgesellschaft verpflichtet machte, die Auseinandersetzung mit dem alle Christen verbindenden Fundament ihres Glaubens. Und er besuchte viele ökumenische Tagungen. Und er blieb Mitglied der katholischen Kirche. Also auch die Erkenntnis, was passieren kann, wenn sich einer trotzdem traut und der eigenen Gemeinschaft treu bleibt. Das ist eben noch die weitere wichtige Konsequenz. Nach der Meinung des Freiburger Priesters und Augsburger Fundamentaltheologen Klaus Kienzler, der sich intensiv mit Metzger beschäftigt hat, war dieser, Zitat, ein unruhiger Geist, der stets nach offenen Horizonten suchte, wo er frei atmen konnte. Das muss einigen seiner Zeitgenossen nicht immer ganz geheuer gewesen sein. Eventuell gilt das auch für einige Zeitgenossen von heute. Ist angesichts der Umbrüche in Kirche und Gesellschaft nicht noch immer die Sehnsucht groß nach offenen Horizonten und frischer Glaubensluft zum Atmen? Und wird prophetischen Zeitgenossen wie Metzger nicht nach wie vor mit Misstrauen begegnet? Selbst ein charismatischer Papst Franziskus muss innerhalb der Kirche für die Durchsetzung seiner prophetischen Ideen kämpfen. Schauen wir nur auf die Rede des Papstes an die Kurie kurz vor Weihnachten. Im Folgenden nur noch einige ausgewählte Themen. Den anwesenden Metzger-Experten sage ich weiß, es gibt noch mehr und wir werden ja heute noch hoffentlich weiter fleißig diskutieren. Ich möchte nur wenige auswählen und dann anregen, noch weiter im Gespräch zu bleiben. Metzger zählte in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu den ersten in der katholischen Kirche, die sich für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung einsetzten. Inmitten der Krise der Weimarer Republik erkannte er bereits die Gefährdung des Friedens, durch revisionistische Bestrebungen, so dass er bereits im Jahr 1926 feststellte: Wir sind die Zeugen, welcher Geist furchtbarer Rachegier in weiten Kreisen der Besiegten umgeht, wie fieberhaft überall die Mittel erwogen werden, den neuen Krieg vorzubereiten, dessen Grausamkeit den vorhergehenden weit in Schatten stellen wird. 13 Jahre später sollte Metzger leider Recht behalten. Er kämpfte für Pazifismus, aber für einen Pazifismus mit zwei Beinen auf dem Boden und mit offenen Augen. Pazifismus, alles andere als weltfremd. Er verstand seinen Pazifismus als Dienst am Friedenskönig Christus. Und er kritisierte in scharfer Form alle, die meinten, dass Deutschland wieder aufgerüstet werden müsste. Vor allem im Kontext der geplanten Anschaffung eines Schlachtschiffes, das man nun wirklich nicht als Verteidigungsmittel gebrauchen kann, wies er auf die Gefahr eines neuen Krieges hin. Seiner Meinung nach ist der Krieg, dieses Zitat wurde gestern Abend bereits genannt, ein Geschäft des internationalen Großkapitals, das seine Profite aus dem dampfenden Blut der hingeschlachteten Menschen zieht. Und er bewies seine Kritik nicht nur bei der Kritik an der Wirtschaft, die am Krieg verdiente. Er stellte auch kritische Fragen an die eigene Kirche. Er meinte nämlich, und wenn man dann dazu bedenkt, dass auf allen Fronten in jedem Krieg angeblich die heiligsten Güter verteidigt, die höchsten Ideale der Vaterlandsliebe angerufen, ja, die Gottheit selbst in den Dienst des Krieges gezerrt wird, der in Wirklichkeit nur ein wahrhaft diabolisches Geschäft von unmenschlichen Mächten darstellt, muss man da nicht beinahe verzweifeln an Gott und den Menschen? Metzger verzweifelte nicht. Er arbeitete weiter und er setzte sich dafür ein, dass die Unmöglichkeit des Aufrüstens von selbst die Unmöglichkeit des Krieges zur Folge hatte. Das waren äußerst unbeliebte Gedanken, eventuell sogar noch heute, da Deutschland wieder im Krieg im Einsatz ist. Und spätestens ab 1939 wehte allen, die solche Haltungen vertraten, ein scharfer Wind ins Gesicht. Wir wissen, dass es nur sehr wenige Menschen gab, die sich der Kriegsmaschinerie verweigerten. Und ich möchte nicht urteilen über diejenigen, die es nicht taten. Ich weiß nicht, was ich an deren Stelle getan hätte. Ich weiß aber, dass es mutige Menschen gab, die sich dem verweigerten. Es waren ungefähr 250 Männer, die den Dienst in Hitlers Wehrmacht verweigerten. Über 200 davon, das möchte ich auch als katholischer Priester nicht verschweigen, waren Zeugen Jehovas. Und es waren gerade einmal 12 Katholiken, die sich weigerten, in der Wehrmacht zu kämpfen. Zu ihnen zählten Michael Lerpscher und Josef Ruf. Sie waren beide Mitglieder der Christkönigsgesellschaft. Und sie wurden wegen ihrer Kriegsdienstverweigerung hingerichtet. Auch Franz Jägerstätter, spätestens seit seiner Seligsprechung der wohl bekannteste katholische Kriegsdienstverweigerer aus der Zeit des Dritten Reiches, besaß nachweislich einige von Metzger herausgegebene Schriften. Und ich glaube, es lässt sich nachweisen, dass er von Metzgers Schriften zum Glaubenszeugnis für Christus den König ermutigt wurde. Und das lässt sich auch in seiner Korrespondenz aus der Haft noch feststellen. Er wollte für Christus den König sein Leben hingeben. Allerdings, und das muss man auch hinzufügen, war zwar die Kriegsdienstverweigerung eine sehr positiv gesehene Werthaltung innerhalb Metzgers Gemeinschaft, aber es gab auch mehrere Brüder der Christkönigsgesellschaft, die als Soldaten der Wehrmacht im Fronteinsatz gefallen sind. Bei aller pazifistischen Entschiedenheit wurde also in Metzgers Gemeinschaft die Freiheit der Gewissensentscheidung gewahrt. Wir kommen zum sozialkaritativen Engagement Metzgers und seiner damit verbundenen Gesellschaftskritik. Metzger war katholischer Priester und redete auch mit Sozialisten und Sozialdemokraten, für die damalige Zeit unerhört. Er rief sogar nach dem Krieg in der Weltwirtschaftskrise zu einer Sozialisierung der Verhältnisse auf. In einem Aufruf mit dem Titel »Wehe euch Reichen« wandte sich Metzger gegen die Gewinner der Wirtschaftskrise und prangerte in einer heute wieder aktuell klingenden Bewertung den, Zitat, entsetzlichen Volksbetrug an, der jetzt in Mitteleuropa immer wiederholt wird, bei dem einige wenige durch das System der Geldentwertung das Geld aus den Taschen der Armen herausstehlen und selbst ungeheuerlich sich bereichern. Bei sozialen Stellungnahme zu sozialen Themen warnte Metzgers allerdings vor der Unterstützung einer konkreten politischen Partei, wenn er sagte, das Weiße Kreuz selbst, das war seine Gründung, wie Sie wissen, muss in allen seinen Gruppen streng sich von jeder parteipolitischen Festhaltung, von jeder parteipolitischen Festlegung fernhalten. Christus steht über den Parteien. Ihn zu predigen, ist unsere Aufgabe. Und predigen war bei Metzger keineswegs nur ein Reden mit Worten. Gepredigt hat Metzger immer mit seiner ganzen Person. Deshalb liegt es nicht fern, wie es manche tun, wie zum Beispiel an Rupert Fenneberg, Metzger als einen politischen Theologen zu bezeichnen. Wenn politischer Theologe heißt, dass Metzger Parteipolitik betrieben hat oder dass er sich in parteipolitische Auseinandersetzungen eingemischt hätte, dann würde das wohl nicht zustimmen. Wenn wir aber sehen, wie er sich in gesellschaftliche Diskurse eingebracht hat und eben auch in dieser Polis, in der Gemeinschaft, Position bezogen hat, dann war er hochpolitisch. Ich möchte das weniger an politischen Überzeugungen festmachen, sondern an einer Person. Wie nannte sich denn Metzger innerhalb seiner Gemeinschaft? Bruder Paulus. Und was vielleicht auf den ersten Blick nur wie eine fromme Titulierung klingt, war, so meine ich, und das versuche ich dann auch in meiner Arbeit, kurzer Werbeblock nachzuweisen, war auch eine politische Haltung. Metzger war mit Paulus über sein ganzes Leben hinweg verbunden. Die Anklänge sind in seinem Lebenslauf nicht zu übersehen. Ich könnte viele Beispiele nennen. Und wie Paulus war auch Metzger, wie Kleut einmal geschrieben hat, ein stets in der Unruhe zu Gott reisender, predigender, die Menschheit beschwörender Eiferer für das Königreich Christi auf Erden. Eine solche Haltung lässt sich mit rein politischen Kategorien nicht erfassen. Nur wer um die symbolische Bedeutung der Christkönigsverehrung Metzgers weiß, kann innerhalb dieser religiösen Thematik auch die politischen Komponenten erkennen, die in ihrer Realisierung bei Metzger die Grenzen von Nationen, Konfessionen und Parteien überschritten. Diese Universalität brachte ihm die Möglichkeit mit sich, auf sehr unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen und Strömungen einzugehen. In dieser universellen Offenheit hat Metzger aus seinem Christusglauben heraus Antworten auf die sozialen Probleme und Herausforderungen seiner Zeit gesucht. Er war in diesem Sinne ein politischer Theologe, der über Parteigrenzen hinweg gewirkt hat. Alfred Delp, der von den Nazis hingerichtete Jesuit und Widerstandskämpfer, schrieb angesichts der Situation der getrennten Kirchen in einem Brief aus der Haft: Wenn die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben. Und als hätte Metzger dieses Zitat gehört, setzte er sich dafür ein, dass dieses Zanken ein Ende findet. Er suchte Wege, die verschiedenen Konfessionen zueinander zu bringen. Und schon 1934 schrieb er in einem Leitartikel von der unsichtbaren Kirche, nämlich von einer Kirche, die es bereits gäbe, nämlich einer Kirche, in der alle verbunden sind, die getauft sind. Und er hat ausdrücklich auch die Protestanten mit einbezogen, die durch die Taufe bereits zur einen heiligen, katholischen, das heißt universalen und apostolischen Kirche gehören. Er wurde zu einem der Motoren des katholischen Engagements in der Ökumene. Und 1938 gründete er die Una Santa Bruderschaft, die sich für die Einheit zwischen den getrennten Christen einsetzen sollte. Das war weniger eine Organisation, sondern eher Ausdruck eines neuen Bewusstseins. Wenn die Christen Brüder und Schwestern sind, dann können sie nicht mehr sich gegenseitig bekämpfen. Diese religiöse Praxis führte dann auch zu politischen Konsequenzen. Angesichts eines Regimes, das den Menschen in seiner Totalität beanspruchte und zu unterwerfen suchte, befähigte das gemeinsame Bekenntnis zu Christus, dem König, dazu, sich dieser Vereinnahmung zu widersetzen. Und vielleicht hat ausgerechnet Roland Freister, der Präsident des Volksgerichtshofes, das verstanden, als er beim Prozess gegen Metzgers angesichts dessen ökumenischen Engagements wutentbrannt schrieb: Una Sancta! Man müsste eigentlich brüllen, um das nachzumachen. Una Sancta! Una! Una! Das sind wir! Und sonst gibt es nichts. Vor dem Volksgerichtshof und in seiner letzten Haft konkretisierte sich, was Metzger bereits in einem Brief aus dem Untersuchungsgefängnis in Berlin vom 30. September 1943 formuliert hatte. Ich habe ihm, also Christus, alles anheimgestellt und mein Leben angeboten für den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche. Und das blieb sein Leitwort bis zum Ende seines irdischen Lebens. Noch wenige Monate vor seiner Hinrichtung verfasste er ein Gedicht mit dem Titel Una Santa. Und eine Strophe lautete: Ihr lest, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. In euren Predigten, in euren Kirchen predigt ihr die Schrift. Doch eurer Gottesmänner Wortgeraufe als Ärgernis das Ohr der Heiden trifft. Hoffen wir, dass wir gemäß den vorhin zitierten Worten Alfred Delps noch nicht abgeschrieben sind. Wenn die Kirche jemanden zur Seligsprechung vorschlägt, macht sie damit deutlich, dass sein Leben als vorbildlich und nachahmenswert gilt. Und wenn sie das im Falle Metzgers tut, dann macht sie damit deutlich, dass sein Leben uns heute noch etwas zu sagen hat und dass er gerade mit seinen sperrigen Ansichten zu einer Reform der Kirche beitragen kann. Was hat uns Max Josef Metzger auf diesem Pilgerweg unserer Kirche heute noch zu sagen? Mit seinen vielfältigen Begabungen und seiner prophetischen Haltung ist sein Leben ein einziger Aufruf an unsere Kirchen, ich formuliere im Plural bewusst, Menschen nicht vorschnell in Schubladen einzuordnen oder in ein starres, dogmatisches Korsett zu zwängen. Vielfalt in Freiheit ist nicht die Bedrohung einer sich katholisch nennenden Kirche, sondern ihr Lebenselixier. Prophetische Menschen wie Max Josef Metzger sind mit ihren Haltungen und Äußerungen sperrig und unverzichtbar. Es wäre ein starkes Bekenntnis unserer Kirche zu Weltoffenheit und Lernbereitschaft, wenn sie jemanden wie Max Josef Metzger möglichst bald selig sprechen würde. Zum Abschluss möchte ich den Freund Max Josef Metzgers und Heidelberger Dekan Alfons Weil zu Wort kommen lassen, der sich bereits 1985 die gleiche Frage gestellt hatte wie wir. Zum Schluss schrieb und sagte er damals, übrigens auch in einer katholischen Akademie, zum Schluss fragen wir uns wohl, wo würde Metzger heute in Kirche und Welt stehen? So wie wir ihn kennen, hätte er das Zweite Vatikanische Konzil begrüßt und vollbejaht. Und er würde dem Versuch widerstehen, daran zu rütteln und es mit Restauration zu versuchen. Er wäre in der Friedensbewegung führend, mit welchem Grad der Radikalität bleibe dahingestellt. Aber sicher stünde er rückhaltlos bei Pax Christi. Frieden mit der Natur und mit der Erde. Er wäre einer der ersten unter den Kämpfern für Umweltschutz im umfassenden Sinn. Ohne über das Gewissen irgendeines Menschen urteilen zu wollen, würde er in der nuklearen Rüstung und im Waffenhandel potenzierten Wahnsinn und objektiv gesehen potenziertes Verbrechen erblicken. Eine der gefährlichsten Versuchungen unserer Tage würde er nicht erliegen. Er würde trotz allem nicht resignieren und das bedeutet ja verzweifeln. Ja, er würde wie damals angesichts des Todes hoffen, freilich nach einer Prägung des Apostels, dessen Namen er angenommen hat, hoffen, wieder Hoffnung, das heißt gegen alle natürliche Erwartung, aber eben doch hoffen. Hoffen auf ihn, den Herrn der Kirche und Herrn der Geschichte. Soweit damals Alfons Weil. Und ich möchte mit einem Zitat schließen, das wenig bekannt ist, weil es Metzger in der Todeszelle verfasst hat, aber weil es eine Hoffnung ausdrückt, eine Hoffnung, mit der wir noch auf dem Weg sind. Eine Hoffnung, die angesichts der Bilder des Zweiten Vatikanums sehr aktuell klingt. Aber bedenken wir, dass sie am 27. März 1944 verfasst wurden. Er schrieb damals, die Kirche Christi ist als Pilgerin unterwegs. Ihre Füße sind unrein vom Schmutz der Erde, ihre Kleider vom Staub der Straßen befleckt. Sie hat immer wieder, je mehr der Tag des Herrn so nahe stand, umso mehr Anlass, sich zu reinigen und zu rüsten für ihren Bräutigam. Und wenn es uns gelingt, auf diesem Pilgerweg einige Anregungen zu bekommen, auch durch diese Tagung heute, dann war die Biografie Metzgers ein höchst sinnvoller Impuls für unser Diskutieren, Beten und Zusammendenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.